Ich rede Sächsisch.
Ich rede Sächsisch, ja. Und ich rede noch gerne den Hermannstädter Dialekt auf den ganz rein Hermannstädter, das weiß ich auch nicht. Denn meine Mutter kommt aus Agnitteln und mein Vater kommt eben aus Schaas. Aber so sind ja diesen Dialekt geeinigt.
Ich rede Sächsisch. Ich spreche Sächsisch, siebenbürgisch Sächsisch. Ich gehöre zu etwa 200.000 Menschen, die das von sich behaupten können. Aber wie lange noch? Meine Muttersprache ist vom Lingizid bedroht. Klingt fies, ist es auch. Sprachtod.
Wenn Wörter versinken. Ein akustisches Memorial zum siebenbürgisch-sächsischen von Carmen Gräf und Martin Daske.
6.000 Sprachen gibt es weltweit. Alle 2 Wochen verschwindet eine, mindestens. Ende dieses Jahrhunderts werden es nur noch die Hälfte sein oder auch nur 10%, je nach Schätzung.
Ich habe kennt aus erster I. Das sind 2 Jahre, die noch in Rumänien geblieben sind. Und von der zweiten Frage in Deutschland drauf kennt, wird in Deutsch. Aber die 2 Jahre, die auch gerne sind Dialekte. Und dann ihren Sohn, der ist Fotograf, und lief in New York und die hat einen Klinzchen Kentner. Erstmal den Klinzchen Kentner her, gerade in Berlin. Und die rief bei seinem Klinzchen 2-jährigen Jungen Sächsisch.
Es gibt so spezielle Ausdrücke. Zum Beispiel heißt es im Siebenbürgisch Sächsisch nicht, es fällt mir nicht ein, also es fällt mir nicht ein, sondern es kitt mir nicht ein, es kommt mir nicht ein. Oder neulich sagt mein Vater, in meinem Alter kriecht man nicht mehr auf den Baum. Als das zum ersten Mal mir dieser Unterschied bewusst wurde, habe ich gedacht, komisch, wieso sagen die Sachsen das? Sie kriechen auf den Baum. Sie kriechen auch ins Auto zum Beispiel, ne? Obwohl das völlig verrückt ist.
Ja, die sagen dann schon, das klingt so holländisch oder es klingt so schweizerisch oder es, ja.
Für die ist es halt was, keine Ahnung, was Fremdes und damit fertig. Also viele machen sich nicht die Mühe zu fragen oder zu versuchen, es zu verstehen.
Siebenbürgisch-Sächsisch ist die Alltagssprache der Siebenbürger Sachsen, einer deutschen Minderheit aus Siebenbürgen, auch bekannt als Transsilvanien im heutigen Rumänien. Dort leben aber nur noch etwa 15.000 Siebenbürger Sachsen. Die meisten von ihnen wanderten seit den 70er Jahren und verstärkt ab 1990 nach Deutschland aus. Manche auch nach Österreich, nach Kanada oder in die USA.
Einer ist dann ausgewandert nach Amerika und hat in Amerika einen Gedichtband in siebenbürgischer Mundart herausgebracht. Hat 50 Cent gekostet, hat sich feiern lassen, sich betrunken und wurde prompt von einem Italiener erstochen. Gestorben.
Heimat, großes Wort. Löst der Begriff etwas aus in mir? Gibt es mehrere Heimaten? Gibt es überhaupt die Mehrzahl des Begriffs Heimat? Der Duden meint ja. Heimat. Braucht man das? Ich habe ein Zuhause in Berlin. Vor 33 Jahren bin ich aus Siebenbürgen ausgewandert. Seitdem ist mir meine Muttersprache nach und nach abhanden gekommen. Das hat mir bisher wenig ausgemacht. Ich spreche schon lange Deutsch mit meinen Eltern und mit meinem Bruder und habe mich von meinem Herkunftsmilieu weitgehend distanziert. Ich bin nie einer Volkstanzgruppe beigetreten und gehe zu keinem Treffen der Heimat- und Ortsgemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in Berlin. Doch je älter ich werde, desto seltsamer finde ich es, die Sprache zu verlieren, in der ich sprechen gelernt habe. Es fehlt mir etwas, das zu mir gehört. Sprache als tragbare Heimat, als Heimat to go? Kann man aus seiner Muttersprache überhaupt auswandern? Sprache und Erinnerungen. Vielleicht sind das gerade für uns Globalisierungskinder mobile Identifikationsfaktoren, ganz gleich, wo wir leben. Deshalb fasse ich einen Plan. Ich suche nach Sprechakten in meiner Muttersprache, Siebenbürgisch-Sächsisch.
Erste Station, Internetradio.
Es Radio Siebenbergen, ein Tod gesangender Honteruschor, trabender Höhe. Und Vektor geht mit Heinrich Heine.
Wenn ich bei Radio Siebenbürgen bin, sendet auf Siebenbürgisch-Sächsisch. Ekaterina Luise von Simons aus Berlin-Moabit gehört zum vierköpfigen Team, das über die gesamte Bundesrepublik verteilt ist. Es geht um aktuelle Themen aus Siebenbürgen, aber auch aus Deutschland und der Welt, um Brauchtum und Geschichte.
Ich gehe davon aus, dass unser Siebenbürgisch-Sächsisch nicht so, wie wir es kennen, erhalten bleiben wird, sondern es wird höchstwahrscheinlich irgendeine verflachte Sprache kommen. Und das ist auch gut so.
Zweite Station, Hermannstadt, rumänisch Sibiu in Siebenbürgen.
Vor 10 Jahren war ich zuletzt hier. Damals hat mich die Sprache wenig interessiert. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie Lord Castlepool, der Schmetterlingssammler in Karl Mays Schatz im Silbersee, nur mit dem Unterschied, dass ich Wörter sammle. Wörter und Sätze, die es bald nicht mehr geben wird.
Grüße, Herr Lichtas, Kreis, der Huis, den Forsten, Kirmes, dort, wo alles los ist.
Gibt es für eine Sprache fast nur noch Sprecher, die über 50 Jahre alt sind, sowie Halbsprecher in der Altersgruppe zwischen 25 und 50 Jahren, jedoch kaum noch Sprecher in der Altersgruppe unter 25 Jahren, so gilt diese Sprache als moribund, totgeweiht, da die Weitergabe der Sprache von Eltern an ihre Kinder kaum noch möglich ist.
Rumänen, Ungarn, Siebenbürger Sachsen und Roma haben ihre eigenen Sprachen und Dialekte bewahrt. Nur Siebenbürgisch-Sächsisch verschwindet nach und nach. Auf den Straßen von Hermannstadt hört man es so gut wie gar nicht mehr. Von den 170.000 Einwohnern sind etwa 1.300 Siebenbürger Sachsen. Vor der Wende waren es 10-mal mehr. In einem der typischen Altstadthäuser mit großem Tor zum Hof wohnt die 88-jährige Sprachforscherin Anneliese Tutt.
Und du weißt noch mit all den Leuten, das sind ja nur alte Leute, ha, die gingen sich weg. Und du musst mit den Leuten reden und noch viel erfahren, da dem dort im Klang, im Rhythmus und der Melodie erfährt. Denn dort kommt das Wetter auch nicht.
Man müsse mit den alten Leuten sprechen, denn die Jungen seien ja weggezogen. Man müsse den Klang und Rhythmus ihrer Sprache einfangen, denn das könne kein Wörterbuch. 30 Jahre lang hat Anneliese Tutt am Siebenbürgisch-Sächsischen Wörterbuch mitgearbeitet. 7 Bände hat sie mitverfasst. 10 sind es bisher. Bis zum Buchstaben S. Sie holt den ersten Band aus dem Regal, erschienen 1924.
Die Wortbedeutung wird durch einen Beispielsatz erläutert. Und das ist in einem Wortwörterbuchartikel strukturiert. 1, so, 2, diese Bedeutung. Und jedes hat dann als Belege Belegbeispiele. Datiert und Ortsangabe.
Jeder Ort in Siebenbürgen hat seinen eigenen Dialekt. Das Wort Stuhl heißt etwa
in Hermannstadt der Stahl, in Leschkirch der Stahl, in Alzen 4 Kilometer davon entfernt der Stahl. Na, oh, ich denke, das ist auch dort Stahl. Ja, auch in Rebs wird das Stahl sein.
Also dort ein roher Faktor. Ja. Das ist die Versorgung.
Und Wir wollen nicht nehmen. Der Kerl hat es so geschlagen, er hat ein Führer zu meinen.
tausende Wörter und Beispielsätze hat Anneliese Tutt fürs Siebenbürgisch-Sächsische Wörterbuch gesammelt. Ende der 50er Jahre begann sie ihre Feldforschungen gemeinsam mit ihrer Kollegin Gisela Richter.
Wir waren nicht so gut ausgestattet, dass wir ein Auto hatten oder ein weiß ich was, sondern wir sind mit dem Felleisen auf dem Rücken, das heißt mit etwas Butter und etwas Brot und etwas Speck und einen Kaffee vielleicht, einen gekochten in einer Flasche, sind wir aufgebrochen, zwei Frauen, zu Fuß, über Berg und Tal, durch Wald und Feld. Das ist schon eine interessante Sache gewesen. Und sind dann in die Dörfer, haben Leute gefunden, haben mit denen dann gesprochen, haben notiert in unserer Transkription, die vorgegeben war durch die älteren Bände. Also natürlich haben wir noch eine oder andere Kleinigkeit geändert. Wir sind, sagen wir, etwas perfekter geworden, ohne perfekt zu sein. Und das haben wir eine ganze Zeit durchgehalten und wir waren also wirklich kühn.
Auch im tiefsten Winter zogen sie los. Einmal waren sie mit einem Jeep unterwegs, der kein Dach, sondern nur eine Plane hatte. Das Auto wurde über Nacht komplett eingeschneit und musste am nächsten Tag freigeschaufelt werden.
Denn es gab zu der Zeit, wie man im Nösener Land, wo wir eben waren, sagt, es gab große Windfochen. Das sind Windfauchen, Schneeverwehungen.
Ein siebenbürgisch-sächsisches Wort, das es Anneliese Tutt besonders angetan hat. Und schon fallen ihr weitere Wörter ein.
In Leschkisch sagt man zum Frosch Krader. Bitte, der Krader ist im Rheinischen Wörterbuch, aber sonst nicht. Dann, in Kronstadt heißt das Tor, nicht wahr? Also das die Mauer, Ringmauer. Abschluss, da sagte man Pforte. Und das ist also das Poirz. Das gibt es auch im Rheinland mit dem Umlaut. Die Pförz, die Pörz, auch mit P. Nicht Pforte, sondern unverschoben mit P. Pörz.
Die Verwandtschaft mit den Dialekten aus dem Rheinland und dem Moselraum kommt nicht von ungefähr, denn meine Vorfahren kamen aus diesen Gebieten.
Neue Beschreibung des Landes Siebenbürgen. Der weltberühmte Fechtplatz vieler streitbarer Völker, das alte Gotenland oder Dakia, ist zwar fast von allen römischen Welt- und Geschichtsschreibern derer unsterblicher Schriften einverleibet, aber so unterschiedlich begrenzt, dass derselben Widrigkeit zu entrichten nicht geringe Mühe erfordert wird. Johannes Tröster, 1666.
Die Vorfahren der Siebenbürger Sachsen kamen aus den Gebieten an der Mosel und am Mittel- und Niederrhein, aus Flandern, Wallonien, Luxemburg, Lothringen sowie aus dem Hunsrück, dem Westerwald und aus Bayern. Ab dem 12. Jahrhundert brachen sie in Richtung Osten auf. Manche wollten der Armut in ihren Herkunftsgebieten entkommen und hofften auf ein besseres Leben. Andere waren als Kreuzzügler ins Heilige Land unterwegs und ließen sich in Siebenbürgen nieder, das damals zum Königreich Ungarn gehörte. Hier bekamen sie Land und Privilegien und halfen im Gegenzug, das Gebiet zu erschließen und gegen die Einfälle der Mongolen und Tataren zu verteidigen. In den ehemaligen Sümpfen und Steppen entstanden bald Dörfer und Städte mit Kirchenburgen und Wehrkirchen. Siedler mit Adelsrechten wurden in der lateinischen Verwaltungssprache Saxones genannt. Sachsen. Der Name weitete sich auf die ganze Siedlergruppe aus. Im Grunde ein Missverständnis. Die Siebenbürger Sachsen haben nichts mit den Sachsen aus dem Osten Deutschlands oder mit den Angelsachsen zu tun.
Die Siebenbürger Sachsen blieben weitgehend unter sich, fast 800 Jahre lang. Sie identifizierten sich sehr stark über die gemeinsame Sprache, die sich aus den verschiedenen moselfränkischen Dialekten entwickelt hatte, und über ihr kulturelles Erbe. In der evangelischen Kirche von Rothberg ist sinngemäß zu lesen: Hier wurde Deutsch gesprochen, als Berlin noch ein slawisches Fischernest war.
Tatsächlich wurde dieser Teil Südosteuropas zuerst von deutschen Siedlern angesteuert. Sie waren überwiegend freie Bauern und verwalteten ihre Dörfer und Städte fast vollständig selbst. Diese Rechte wollten sie durch Mischehen nicht verlieren. Später spielte auch die Religion eine Rolle. Die Siebenbürger Sachsen waren eine protestantische Minderheit im orthodoxen Rumänien.
Wir knuten da und mit Mehl und Ohr und Malis. Und so
die Bauern wurden hier
Doch gilt wohl als gemeinsamer Zug für alle siebenbürgisch-sächsischen Mundarten, dass das A und Ä mit übermäßig weiter Kieferöffnung, das Ö und Ü mit verbreitertem Munde ohne merkbare Rundung der Lippen, alle Selbstlaute aber mit verhältnismäßig stark nach hinten gezogener Zunge ausgesprochen werden. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Worte zu sehr aus dem Hals gesprochen werden. Die Rede erhält damit zugleich einen dunkleren, wuchtigeren Ton, was manche Redner, besonders in der Predigt, veranlasst, diese Art des Sprechens zu übertreiben. Aus Adolf Scholerus, Die Sprache des siebenbürgisch-sächsischen Volkes, 1926.
Manche Wörter, wie etwa Brot, versteht man problemlos. Anderes, wie zum Beispiel Handtuch, klingt für fremde Ohren exotisch.
Man sagt, was weiß ich, nicht nur Brät, Brüt, Brüt, Brät, sondern man sagt dann zum Handtuch dreidig, Trockentuch, drächtig.
Ich besuche den evangelischen Pfarrer Kilian Dörr in Hermannstadt. Ihm kommt das Siebenbürgisch-Sächsische nicht so locker über die Zunge. In seinem Elternhaus wurde Deutsch und Ungarisch gesprochen. Kilian Dörr ist für etwa 1500 Gemeindemitglieder zuständig. Die meisten leben in der Stadt, der Rest in Schellenberg und Hammersdorf sowie in 6 weiteren Gemeinden.
Ich spreche Sächsisch auf Dörfern, wo ich merke, dass die Leute schlechter Deutsch als ich Sächsisch sprechen. Und dann sage ich, lieber quäle ich mich ein bisschen und rede dann Sächsisch.
Viele sind es ohnehin nicht mehr, in jedem Dorf meist nur noch eine Handvoll. Und auch deren Sprache hat sich verändert mit den Jahren.
Ich glaube, das Sächsische hat sich verflacht in der letzten Zeit, weil früher es so war, ich konnte in meiner Schulklasse erkennen, aus welchem Dorf wer kam. Die Agnetler sprachen auf eine Art und die Michelsberger. Und also jedes Dorf hatte seinen speziellen Dialekt und man wusste das. Und weiß, die Großpropsdörfer, die sprechen so hässlich oder die anderen so singend und die Dritten sagen das ganz anders.
Dritte Station, Großscheuern, 7 Kilometer nordöstlich von Hermannstadt.
Hier bin ich aufgewachsen.
Großscheuern, also habe ich mich da erinnert.
Na, das, dort hatte ich nicht geduscht. Das Großscheuern. Na, wie hoch hat noch dort noch 6? Na, sech und von die Beste weggezogen.
Wann bist du weggezogen, werde ich gefragt. Mit 15. Seitdem hat sich hier viel verändert. Noch stehen die typischen Bauernhäuser links und rechts der Hauptstraße. In einer Seitenstraße grasen Pferde, ansonsten sieht man keine Menschenseele. Für Besucher aus dem Westen eine romantische Zeitreise, für die Einheimischen ein Kampf ums Überleben. Die meisten jüngeren Leute sind in die Stadt oder ins Ausland gezogen, weil sie hier keine Arbeit mehr finden. Zurück bleiben die Alten und Arbeitsunfähigen. Großscheuern hat schon bessere Zeiten erlebt. Der Gemeindesaal ist eine Ruine, sein Dach nur noch ein Gerippe aus Holz. Die evangelische Kirche wurde mit Hilfe von Geldspenden ehemaliger Dorfbewohner aus Deutschland zum Teil renoviert. Doch auch an ihr nagt der Zahn der Zeit. Der Altar ist bei einem Brand zerstört worden. Die Orgel ist kaputt. Auf den Kirchenbänken verstauben die evangelischen Gesangbücher. An die Zeit, als sie gedruckt wurden, kann ich mich noch gut erinnern. Damals war die Kirche jeden Sonntag voll. Jetzt gibt es keine Gottesdienste mehr. Klaus-Martin Untich ist ja Pfarrer. Ganze 7 Gemeindemitglieder hat er zu betreuen. Er ist noch für 3 weitere Gemeinden nördlich von Hermannstadt sowie für 2 weitere im Süden Rumäniens zuständig.
Ja, das ist manchmal ein Stück Akrobatik, das so zu machen, dass jede einzelne Gemeinde mindestens 2-mal pro Monat Gottesdienst feiern kann. Und das bedeutet dann für mich persönlich, dass ich manchmal 3 bis 4 Gottesdienste abhalte pro Sonntag. Und manchmal auch zu besonderen Gelegenheiten versuchen wir auch gemeinsame Gottesdienste zu feiern mit Zufahrtdiensten.
Wie sein Kollege Kilian Dörr aus Hermannstadt ist auch der 48-jährige Klaus-Martin Unch nicht ausgewandert. Er mag die Menschen und ihre Sprache und manche Wörter ganz besonders.
Irrlicht. Ein Irrlicht. Es hat eine negative Konnotation. Ja, in dem Sinne, du führst andere in die Irre. Dann bist du halt ein Irrlicht.
Vom Kirchturm schaue ich aufs Dorf und auf die sanften Hügel, die es umgeben. Die Landschaft hat hier weiche Arme, die einen umfangen und wiegen und beruhigen. Das Dorf ist gewachsen. Die Wiese, auf der wir als Kinder spielten, ist inzwischen ein Neubaugebiet. Viele Häuser sind nicht fertig geworden, schon seit Jahren nicht, wahrscheinlich weil das Geld ausging. Früher hieß die Wiese Schweinsweide, Schwienswoit. Schweine gab es auf fast jedem Hof. Jeden Winter wurde eins geschlachtet. Uadan nannte man das, abtun. Klingt beiläufig, fast harmlos, war aber eine große Sauerei. Das Tier wurde auf Stroh gebettet. Ohne Betäubung schnitt man ihm die Kehle durch oder stach ihm ins Herz. Das Schwein schrie erbärmlich. Das tote Tier wurde in einen Trog gelegt und mit kochend heißem Wasser übergossen, damit sich die Borsten von der Haut besser lösten.
Ozzy, the manor. Dann nähen die Schweine aus dem Stall und schaffen auf den Stall, wo man ja uhr der soll. Da dient man mit wenig Striehangen, dient oft Strieluhen auf der Länge zickt und stechtet. Normal müsste man ja ein Tart stechen, aber das ist mein Zerfallner, denn ihm trefft es nicht genau. Wenn es gestochen ist, auch durch den Feststall, durch den Schwing, dient es, da gibt ihm ein bräuntes Wasser. Das Kocherwasser, das wird am Kessel schön kocht, das muss aber herkochen. Und dann dient ihm der Schwein an der Melt und die Karten an der Schwein, aber streuen, was ihm ja hat. Und nicht wenig Eisch, was die Frau war, und streuen über den Schwein und schieben dort heiß Wasser drauf und drehen dann dem kochenden Wasser am Ring, bis dort mal feststellen, dort das Tor sich vom Schwing liest.
Die Gedärme des Schweines wurden mit heißem Salzwasser gewaschen, sorgfältig auf einem Brett mit dem Messerrücken ausgekratzt und mit Leber, Liava und Hackfleisch gefüllt. Die fertigen Würste hing man in den Hof über einen ausgemusterten Besenstiel herum, bis sie gefroren. Dann kamen sie in die Speisekammer. Ein Teil wurde zusammen mit dem Speck Bärflosch, wörtlich Bauchfleisch, geräuchert, ein anderer gebraten und in Schweinefett eingelegt. Der Vorrat reichte für ein Jahr. Schnaps auf Sächsisch Pauli, Wurst, Speck und Gebäck, das sind die Zutaten der siebenbürgischen Gastfreundschaft.
Christ, Wurst, mir, Feuerchen, hungrig, mir, gebrennt, mir, das wird gut miteinander gesagt sein.
Ja, Großscheuern war so ein kleines Balkan-Bullabü. Das war ein Dorf mit einer einzigen Teerstraße, aber da wohnten wir nicht, sondern in der staubigen Bachgasse. Und man hat jetzt notdürftig versucht, die zu asphaltieren, aber ja, der Belag deckt nicht ganz und bröckelt überall. Und ich muss schon sagen, früher sah es hier gepflegter aus. Also am Sonntagmorgen, wenn die letzte Kuh- und Ziegenherde durchgetrampelt war, dann kamen die Bewohner wie auf ein geheimes Kommando aus den Höfen heraus und fegten die Straße mit 30 Besen. So. Das war so das Geräusch, das mich weckte. Die Straße wurde dann fein gemacht für die Kirchgänger und die Sonntagsspazierer. Ja, im Winter war es meist still, aber ab Ende April ging es dann los. Da gingen die Frösche, der Krader, auf Brautschau und das konnte sich dann bis in August hinziehen. Im Sommer bauten wir Wehre und im Winter fegten wir Rutschbahnen, auf denen konnte man meterweit gleiten, gletschen, nannten wir das. Schlittschuhe hatte kaum jemand. Die Dorfkinder hatten ja viel Zeit seit der Zwangsenteignung durch die Kommunisten. Wir mussten anders als unsere Eltern nicht mehr auf den Höfen und Feldern mithelfen. Man misstraute dem Staat und dem öffentlichen Raum, vertraute aber umso mehr der Familie und der Verwandtschaft und der Kirche. Der sonntägliche Kirchgang war so selbstverständlich wie das Amen nach der Predigt. Außerdem war die Kirche ein Gegengewicht zum kommunistischen Machtapparat. Der Pfarrer, der Pfarrer, war eine Autorität im Dorf. Ihn hatte die Gemeinde anders als den Bürgermeister ja auch wirklich gewählt. In der Kirche gab es eine feste Sitzordnung. Die Ehefrau des Pfarrers saß mit ihren Kindern und der Lehrerschaft auf der Bank mit der Rückenlehne, der Vorsprung, in der Mitte des Kirchenschiffes. Davor saßen die älteren Frauen, dahinter die jüngeren, verheirateten Frauen. Rechts unter der Burschenempore nahmen die Frauen mittleren Alters Platz. Ganz hinten saßen die Männer auf einem erhöhten Gestühl. Neben der Kanzel saßen die unverheirateten, nicht mehr ganz jungen Frauen auf einer Bank mit dem unschönen Namen der Bleifbunk. Es wurde früh geheiratet, ab Ende 20 galt man schon als sitzen geblieben. Da Presbyter, die kirchlichen Gemeindevertreter, waren im Chorgestühl platziert. Es war eine Ordnung, die niemand in Frage stellte. Es gab schon eine große Kluft zwischen der offiziellen Ideologie und dem, was die Menschen privat so taten. Uns Kindern wurde zum Beispiel von klein auf eingetrichtert, was zu Hause gesprochen wird, das bleibt hier. Also zum Beispiel auch, dass meine Eltern an diesem wuchtigen Konzertradiogerät herumschraubten, um den Sender Freies Europa, rumänisch Europa Libere, möglichst störungsfrei zu empfangen. Dafür konnte man ja im Knast landen. Ja, also so arrangierte man sich eben mit der Diktatur, ging zur Schule, ins Büro und in den Betrieb und träumte sich zu Hause in eine freie Welt.
Die kommunistische Rhetorik, die einem auf Schritt und Tritt begegnete, prallte an den Siebenbürger Sachsen ab wie Regentropfen an den polierten Reitstiefeln, mit denen die Männer in ihrer Festtagstracht in die Kirche stolzierten. Das Siebenbürgisch-Sächsische leistete auf seine Weise Widerstand. Es machte sich gar nicht erst die Mühe, Wörter aus der Sprache der Apparatschiks zu integrieren. Das rumänische Wort für Antrag, Cerere, nahm es mit spitzen Fingern an, ohne auch nur einen Buchstaben darin zu verändern. Genauso verhielt es sich mit den Wörtern Kollektiv und Quader für Schlange stehen. In ganz Großscheuern gab es einen einzigen überzeugten Kommunisten. Marx und Lenin wurden nicht einmal in der Schule gelesen. Dafür lernten wir später auf dem Gymnasium in Hermannstadt mit einer Kalaschnikow umzugehen. Die Vorbereitung der Jugend zur Verteidigung des Vaterlandes war ein eigenes Schulfach, das aber keiner richtig ernst nahm. Der Homo Sovieticus, befreit von Herkunft und Religion und bereit, dem feindseligen Westen die Stirn zu bieten, er war den Siebenbürger Sachsen noch suspekter als der verkommene, Zigarre rauchende Klischeekapitalist.
Nee, so weltläufiges, abweichendes und verrücktes, das war total tabu, sowohl im Kommunismus als auch in der Dorfgemeinschaft. Natürlich hatte jedes Dorf seinen Irren, den man auch im Großen und Ganzen in Ruhe ließ. Nämlich richtig im Häuft, nicht richtig im Kopf, nannte man psychisch Kranke. Aber zum Beispiel wäre Homosexualität oder offene Promiskuität niemals akzeptiert worden. Naja, dafür versuchte man dann den Irrsinn und die Schikanen, die die Diktatur so mit sich brachte, gefasst zu ertragen. Zum Beispiel, wenn wieder und wieder Absagen auf Ausreiseanträge kamen. So Antrag, Verhör, Absage. Das ging 7 Jahre lang so, bis meine Familie dann endlich ausreisen konnte.
Wie der Westen roch, wussten wir schon lange vorher. Nach den Sitzen der Audis und Mercedes, mit denen die ausgewanderten Verwandten im Sommer zu Besuch kamen, auf Besek. Denen entströmte ein dezenter, fast vornehmer Wohlgeruch, ganz anders als den rumänischen Dacias. Die Autoinsassen dufteten nach Persil und Luxseife. Lange dachte ich, dass das Wort Luxus, das es in meiner Muttersprache nicht gibt, von der Luxseife kommt. Cremig zart, versprach eine scheu lächelnde Blondine auf der Verpackung, deren Bild ein Rosenzweig zierte. Die Autos waren Schatzkisten, gefüllt mit Geschenken für die große Verwandtschaft. Seife, Schokolade, Kaffee, Feinstrumpfhosen, Seuf, Schokolade, Kaffee, Strampel und manchmal gab es auch eine Jeans fürs Kind. »Wow, stramm«, riefen wir dann. Das war der einzige Ausdruck, um Sensationelles oder Überraschendes in Worte zu fassen. Und erst meine Generation hatte ihn erfunden. Toll, geil, krass, klasse, irre, abgefahren, Wahnsinn. Mit den Varianten, die das Deutsche hier bietet, kann meine Muttersprache nicht mithalten.
So Kraftausdrücke wie verflucht oder verdammte Scheiße, die fehlen total in meiner Muttersprache. Ich weiß auch nicht, was sagt das über die Siebenbürger Sachsen aus? Ist es ein Volk von Stoikern? Also wenn sie sich ärgern, dann sagen sie zum Beispiel, du dich, das war der dich, möge das Wetter dir was antun, gemeint ist wahrscheinlich der Blitz erschlagen, oder du da zerreiße selt, es soll dich zerfetzen. Und wenn es dann mal derb und vulgär sein soll, dann greift der Siebenbürger Sachse aufs Rumänische zurück. Weil das hat so ein fast unerschöpfliches Arsenal an Fluch und Schimpftiraden.
Freunde und Verwandte habe ich keine mehr in Rumänien, aber eine Handvoll meiner ehemaligen Lehrer lebt noch dort. Ich hatte vor der Reise meine Mathematiklehrerin aus Großscheuern, Anneliese Schmidt, per E-Mail kontaktiert. Sie freue sich sehr, mich wiederzusehen, schrieb sie. Ihre Wohnung ist klein, die Rente knapp, aber sie beklagt sich nicht. Sie gehe sowieso nicht gerne aus und jeden Samstag spielt sie Scrabble mit Freunden. Die meisten davon sind rumänischer Abstammung.
Schade ist es, dass das ganze Völkchen ausgewandert ist, also nicht mehr da ist. Wer soll es noch sprechen, wenn die Leute nicht mehr hier sind? Ob sie es in Deutschland noch sprechen, das weiß jeder, was er selbst dort tut. Wahrscheinlich sprechen sie noch, die älteren Leute untereinander, Sächsisch.
Ich habe mit Anneliese Schmidt nie siebenbürgisch-sächsisch gesprochen, sondern Deutsch. 18 Jahre lang unterrichtete sie Mathematik in Großscheuern und später in Hermannstadt. Sie stammt aus Tartlau bei Kronstadt, rumänisch Brașov.
Ja, eine Kollegin hat gelacht über meinen Dialekt. Ja, erschien ihr komisch. Wir haben manche Laute, die zum Beispiel die zwei ZW, sagen wir ZP, Zpinen, Zpänzig, Spurz, Gesprenkelt, Speng. Das sind 22 schwarz gesprenkelte Schweine. Das ist so typisch für unseren Dialekt. Damit man nicht mehr lacht über mich, habe ich nicht mehr Dialekt gesprochen, sondern nur Hochdeutsch.
Hochdeutsch war die Unterrichtssprache an den deutschen Schulen in Rumänien. In den evangelischen Kirchen wurde Deutsch gepredigt. Kindergärten, Schulen und Kirchengemeinden für die deutsche Minderheit waren lange selbstverständlich. Doch während der Ceausescu-Diktatur häuften sich die Repressalien gegen die Minderheiten in Rumänien. Und so sahen auch viele Siebenbürger Sachsen hier keine Zukunft mehr. Als sie nach der Revolution 1990 endlich legal und unkompliziert ausreisen konnten, verließen sie das Land scharenweise. Vierte Station, Großmehring bei Ingolstadt.
Ein großer Teil der ehemaligen Bewohner von Großscheuern lebt heute hier. Viele arbeiten im Audi-Werk. Die Heimat- und Ortsgemeinschaft veranstaltet alle 3 Jahre ein Treffen für die Ex-Großscheuerner. Im Oktober 2015 war es wieder soweit. Fast 500 Menschen sind gekommen. So viele bekannte Gesichter, deren Namen ich nicht mehr weiß. Viele haben sich Jahre oder Jahrzehnte lang nicht gesehen. Nach dem offiziellen Programm, einem Gottesdienst, Ansprachen und dem Auftritt der Volkstanzgruppe sitzen wir in Grüppchen zusammen, lachen und reden siebenbürgisch-sächsisch.
Also es ist nicht mehr die Hauptsprache. Die Hauptsprache ist Deutsch, aber wir freuen uns und wir suchen Gelegenheiten, um wieder Sächsisch zu sprechen. Zum Beispiel haben wir eine Wandergruppe, seit wir Rentner sind und uns das leisten können. Und da haben wir ganz bewusst darauf geachtet, dass nur Leute aus Siebenbürgen dabei sind, um das Sächsische zu pflegen.
Also bei uns ist es so, dass ich mit meinem Vater, meine Mutter lebt nicht mehr, und mit meinen Geschwistern auch Sächsisch spreche, grundsätzlich, und mit meinem Mann eben nicht, weil der nicht Sächsisch spricht, und mit den Kindern auch nicht.
Also bei mir ist das anders, denn Großteil meines Tages spreche ich Deutsch. Und es fällt mir dann auch richtig schwer, Sächsisch zu sprechen, wenn ich zum Beispiel mit meinem Bruder, mit meiner Schwägerin Sächsisch spreche. Wir haben da auch lange Zeit einfach wirklich Deutsch gesprochen, wegen der Kinder, die eben nicht Sächsisch sprechen.
Kaum ein Kind, das in Deutschland aufwächst, spricht noch siebenbürgisch-sächsisch. Der 4-jährige Luis und der 7-jährige Leon sind eine Ausnahme.
Ich bin Schnitzelgeist mit Kumpi und Salat. Was hast du gedacht? Wir tragen noch nicht ein Spezi.
Schnitzel mit Kartoffelsalat gab es zu essen. Monika Müller ist die Großmutter der beiden.
Meine Kinder sind ja noch in Rumänien geboren, in Siebenbürgen, in Hermannstadt. Die wussten das, die kannten das, und unsere Enkelkinder sollten das auch lernen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Sprache weiterzugeben, auch wenn sie uns nicht immer in unserem Dialekt antworten. Für uns ist es wichtig, dass sie es verstehen und es weitergegeben wird.
Auf die Pflege ihrer Sprache, auf deren Verbundenheit mit dem Deutschen, legten die Siebenbürger Sachsen großen Wert, solange sie in Siebenbürgen lebten. Ihr Nischennationalismus, ihr Stolz auf die eigene Herkunft waren auch ein Ausgleich für ihr Gefühl, sich als Minderheit immer wieder neu behaupten zu müssen. In einem bekannten siebenbürgischen Lied heißt es: Unser Herz ist deutsch, unser Blut ist deutsch, in uns und unseren Kindern. Wir wollen bleiben, was wir sind. Gott hilf uns jetzt und immer.
Wir alle bleiben, wo man sieht. Gott heil uns jetzt und allein.
Das Liedgut ist wehmütig, ist melancholisch, das ist richtig. Vielleicht liegt das aber auch an der Diaspora, in der wir gelebt haben, ne? Aber sonst, die Alltagssprache, die ist nicht melancholisch. Ich würde eher sagen, dass es eine nüchterne Sprache ist, also nüchtern und sachlich.
Ich treffe meinen ehemaligen Musiklehrer, Michael Guist. Wie er das Rumänische im Vergleich zum siebenbürgisch-sächsischen findet?
Also lauter ist es auf alle Fälle, aber es ist vielleicht auch direkter, das Rumänische. Wir versuchen da eher diplomatischer vorzugehen. Das liegt auch am geschichtlichen Hintergrund, würde ich sagen.
Michael Guist leitet mit seiner Frau Edeltraut die Sing- und Volkstanzgruppe aus Ingolstadt.
Vielleicht auch mit dem Hintergrund, ein Stück deutsches Kulturgut zu erhalten. Denn es ist deutsches Kulturgut. Es ist genau wie was weiß ich, das Sächsische oder das Norddeutsche oder es gehört zur deutschen Volksgemeinschaft, es ist deutsches Kulturgut.
Diese Tänze, die wir jetzt tanzen, die sind eigentlich aus einer Sammlung von deutschen Tänzen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Von daher sind wir verbunden miteinander.
Wir sprechen über unsere Muttersprache beim Großscheuner-Treffen. Was mögen wir an ihr? Das Vertraute natürlich, aber auch das Spezielle, was es sonst nirgendwo zu hören gibt. Meine Großmutter hatte zum Beispiel einen hübschen Ausdruck dafür, wenn etwas drohte, kaputt zu gehen. Das hätte Starfklot un, sagte sie. Das hat das Sterbekleid an.
Vergehungen. Wenn ich Gelüste habe auf etwas, also schwangere Frauen zum Beispiel haben so Gelüste. Das heißt im Sächsischen Vergehungen. Und das gibt es im Deutschen nicht.
Schatzig, Hiasch, Puikakokasch, Hemmels. Hemmels heißt Aufboden, Dachboden. Puikakokasch ist der Truthahn. Hiasch, schön. Und schatzig, schatzig, herzig.
Und dennoch spürte ich sehr früh, dass es vieles gab, was ich in meiner Muttersprache nicht ausdrücken konnte. In Ingolstadt treffe ich auch meine Freundin Susanne Drotler wieder, die in Großscheuern ein paar Häuser weiter auf der Bachgasse wohnte.
Ja, das sind die Fiers, ja, die Füße. Also normalerweise ja, gibt es da mehrere Ausdrücke, Bein und Fuß, und im Sächsischen gibt es kein Bein. Zum Beispiel hatten wir es vorhin, die Musik ist so hart. Könnte man jetzt meinen, hart ist, also hart ist hart, aber das heißt nicht laut. Ja. Und mir ist noch was eingefallen, so ein typischer, wo man dann in der Übersetzung das falsch gemacht hat, aus dem Siebenbürgisch-Sächsischen ins Deutsche, war der Liech, mer gern auf der Liech. Und wenn man das dann Wort für Wort übersetzt hat, hieß das, wir gehen auf die Leiche. Und eigentlich heißt es, wir gehen aufs Begräbnis, ja.
Später erfuhr ich, dass das Bayerische und das Österreichische das genauso handhaben. Eine schöne Leich bedeutet ein schönes Begräbnis. Je tiefer ich ins Deutsche einstieg, desto begeisterter schürfte ich in seinen Zwischentönen, seinen Feinheiten, seinen Schattierungen. Ich lernte täglich neue deutsche Wörter in der Schule und brachte sie mit nach Hause. Mit den Wörtern und Sätzen machte ich es so wie die Frauen bei der Obsternte. Die besonders schönen Früchte legten sie in einen Extrakorb. Ich hatte mir ein dickes Notizheft angelegt, in das ich jeden Ausdruck aufschrieb, der mir außerordentlich gut gefiel, der mir besonders lustig oder extravagant vorkam. Scherzkeks, Firlefanz und Fuchsteufelswild notierte ich mit meiner krakeligen Kinderschrift. Leider hat es dieser Wortschatz nicht über die rumänische Grenze geschafft und ist wohl längst zu Mehltüten recycelt worden.
Fünfte Station, Berlin.
Ich würde nie Sächsisch schreiben können. Und wenn ich mich ein bisschen interessanter unterhalten will, muss ich ins Deutsche gehen. Mit dem Sächsischen kommt man nicht. Worte sind zu wenig, es ist nicht präzise. Man kann Sächsisch über das Essen sprechen, über Schlafen gehen, aufstehen, die Kuh melken. Das ist alles abgedeckt. Aber mal ein bisschen. Also, und so weit, muss ich sagen, hat es mich auch nur jetzt mit zunehmendem Alter wieder gepackt, dass ich so gerne das Sächsisch höre. Vielleicht auch ein bisschen kokettiere damit, dass ich Sächsisch noch kann, nicht wahr?
Der Berliner Autor und Filmemacher Frieder Schuller ist in Helsdorf bei Kronstadt aufgewachsen.
Ein Plumpsklo heißt Sächsisch Schempes. Aber das ist mir als Kind auch so geblieben, weil wenn ich lief im Hof, Plumpsklo, wo wir waren, lief meine Mutter, gieß auf Schempes. Ach, Klünzi, auf Champers gießen. So ist mir das so geblieben. Das ist für mich heute ein zärtliches Wort, wenn ich Champers sage. Dabei ist es Plumpsklo. Und schön sagt man innig. Das innig, das inniglich, das ist ein sehr schönes Wort, ja. Also in Helsdorf war eine sehr schöne Frau, die mich sehr beeindruckt hat als kleinen Jungen. Die Erna-Tante hat mich sehr beeindruckt. Aber im Dorf sagte man, sie aß ein Heer. Hure, ein Heer. Schön, das Wort hat mir auch gefallen. Das fand ich wunderschön, ein Heer. Oder die anderen schönen Worte, Hetsch und Petsch, nicht da. Und Krumpir, die Kartoffeln. Das sind so schöne Worte, die meine Freundin, die liebt es, wenn ich solche Worte dann. Also wenn wir den Katzen finden, sagt sie, na, hast du Krumpli gebracht? Also dann, diese Worte gebraucht sie dann auch.
Frieder Schuller lebt abwechselnd in Berlin und in Katzendorf in Rumänien. Er wechselt munter hin und her zwischen Deutsch und Siebenbürgisch-Sächsisch. Dabei wird klar, dass die beiden Sprachen die Welt unterschiedlich sehen.
Mit Knoten da und mit Mehl und Ohr und Malis. Bauern wurden
über. Sechste Station, München.
Thomas Krefeld ist Sprachwissenschaftler an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Mit seinem Team hat er einen Online-Audio-Atlas siebenbürgisch-sächsischer Dialekte erstellt. 360 Stunden gesprochene Sprache aus etwa 250 verschiedenen Ortschaften. Das Internetportal ist so aufbereitet, dass es nicht nur Sprachforscher nutzen können.
Für Laien ist es außerordentlich gut geeignet, weil man da ja also Schlagwörter suchen kann, man kann Begriffe suchen und es wird so die siebenbürgische Nachkriegsgeschichte im Grunde auf eine Art und Weise dokumentiert, die nicht gesteuert ist. Und die Leute erzählen ja eigentlich, nicht? Und es sind ja zum Teil, es sind zwei verschiedene Arten von Material. Also ein Teil ist das Syntax, da gibt es so ein Set von Sätzen, die übersetzt werden mussten. Das schrecklich Berühmte ist in der Germanistik, dafür gibt es Varianten aus vielen, vielen tausend deutschen Dialekten und die sind in Siebenbürgen eben auch abgefragt worden. Das ist das eine und das haben wir ganz genau dokumentiert in Bezug auf die Variation. Und das andere ist, dass die Leute eigentlich ungesteuert interviewt wurden. Und da erzählen sie über alles Mögliche.
Zum Beispiel über das Brauchtum, über die Deportation in die Sowjetunion oder über die Zwangskollektivierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Themen sind in sogenannten Begriffsclouds zusammengefasst. Allein beim Thema Hochzeit landet man 423 Treffer. Hochzeitsvorbereitungen sind in Siebenbürgen Frauensache. Sie backen Unmengen an Hanklich und Striezel.
Freitag sollen wir sich auf ihre Freunde und helfen, die gebadete Vorbereitungen. Und bei uns bockt sich der Hanklich auch noch die Striezel auf den Hochzeiten.
Diese Dialektlandschaft, die sehr, sehr speziell ist. Man hat nie so Räume, die sich bilden, sondern das ist außerordentlich fragmentiert. Man hat lauter Einzeldialekte sozusagen, die nicht, wie das sonst so üblich ist, so Regionaldialekte erkennen lassen. Eigentlich praktisch überhaupt nicht. Es gibt allein 31 phonetische Varianten für Tu, für Kohlen auch. Also die phonetische Variation ist außerordentlich groß. Das ist ja bekannt, nicht? Also manche Sachen sind ganz exotisch, das Spür für Zwö und so Sachen, nicht? Und der Vokalismus ist sehr kompliziert und so etwas. Und das haben wir praktisch jetzt maximal eigentlich erfasst.
Die Aufnahmen wurden von Germanisten aus Rumänien in den 60er und 70er Jahren gemacht, unter anderem auch von Anneliese Tutt, der Sprachforscherin aus Hermannstadt. Krefeld und sein Team haben sie ins Deutsche übersetzt und auch den Einfluss anderer Sprachen untersucht.
Also es ist eine, trotz, wie soll man sagen, einem konservativen Input, eine sehr innovative sprachliche Konstellation, die außerordentlich vielfältig eigentlich ist. Man weiß ja auch zum Beispiel, dass die Siebenbürger schon sehr, sehr früh immer zum Studieren nach Westeuropa gegangen sind. Also nicht nur nach Deutschland übrigens, nach Frankreich, auch Paris und so, Basel ist bekannt. Das heißt, da kam dann auch wieder natürlich sprachlicher Input, der sich auch mitschlug.
Außerdem gehörte Siebenbürgen ab Ende des 17. Jahrhunderts bis nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zur Habsburger Monarchie. Aus dieser Zeit stammen wohl Wörter wie Trottoir, Spiterl und Paradeis für Tomate oder Gefrorenes für Speiseeis, was aber schon zu meiner Zeit sehr angestaubt war und mich immer peinlich berührte, wenn meine Großmutter mich beim Eismann fragte, Kanch, wer hat dann Gefrorenes?
In der Sprachwissenschaft ist ja Sprachkontakt ein Riesenthema und man meint immer, wenn da Gruppen zusammenleben, gibt es sofort eine Menge Sprachkontakt. Das ist hier merkwürdigerweise überhaupt nicht so. Die Leute wechseln in die Sprache und wechseln zurück und switchen, aber man hat ganz wenig Entlehnungen eigentlich nur. Nicht? Das ist auffällig, muss man sagen.
Sprachwissenschaftler streiten heute darüber, ob das Siebenbürgisch-Sächsische nun eine Sprache ist oder ein Dialekt.
Also der Unterschied zwischen Sprachen und Dialekten ist ein rein soziologischer. Also ein berühmter amerikanischer Linguist hat mal gesagt, a language is a dialect with a navy and a army. Und das ist so ein bisschen so. Also wie gesagt, als sprachliches System ist ein Dialekt in sich komplett. Der Status in der Gesellschaft ist ein anderer. Also der Status zwischen standardsprachlichen Varietäten und Dialekten ist grundverschieden, aber vom Funktionieren her sind es Dialekte. Insofern ist das eigentlich eine akademische Diskussion, die man da führt, Sprache oder Dialekt.
Gudrun Spahn pflegt das Siebenbürgisch-Sächsische weiter, seit ihrer Ausreise aus Hermannstadt vor 35 Jahren. Sie ist Sprachlehrerin für Englisch und Spanisch.
Mir, die ich mehrere Sprachen gelernt habe und auch ein sehr großes Interesse hatte an der Welt und an Europa, hat das Sächsische natürlich viel geholfen. Also es hat mir geholfen, die Aussprache des Englischen sehr schnell zu lernen und auch mühelos hinzubekommen. Dann kann ich durch das Sächsische also viele Dialekte auch verstehen, also des Deutschen. Es gibt also Wörter im Baden-Württemberg, vielleicht im Schwäbischen oder Badischen, die sagen die Krumpieren. Also dass man das versteht, oder Plattdeutsch, einige Wörter versteht man dann auch sofort. Oder auch das Niederländische, also das ist, da muss ich immer lachen, wie das dem Sächsischen ähnelt. Und ich habe jetzt einem Bekannten das mal vorgesprochen und er sagte, ja, das klingt wie im Süden von Holland. Und natürlich das Luxemburgische auch. Also, und von daher ist es natürlich eine Bereicherung, die einem die Gelegenheit gibt, also Europa natürlich besser zu verstehen oder dass einem Europa bekannt vorkommt.
Das Siebenbürgisch-Sächsische und das Luxemburgische, von den Einheimischen Letzebürgisch genannt, sind offensichtlich sehr verwandt. Ein Teil meiner Vorfahren kam ja im 12. Jahrhundert aus dieser Gegend.
Siebte und letzte Station, Luxemburg.
Im Touristenbüro verständige ich mich mühelos.
Ja, ah, ja, das gleicht wirklich dem Letzebürgisch, ne?
Total.
Am dir sieht von do.
Ich bin von do, von Siebenbürgen. Aber ich habe eine Berlin jetzt.
Wenn die Nachfahren der Siebenbürger Sachsen eine Ahnung davon bekommen wollen, wie ihre Großeltern und Urgroßeltern gesprochen haben, dann müssen sie sich in Zukunft wohl in Luxemburg umhören.
Das heißt, bei ihr kann auch können das nämlich schwätzen.
Nicht mehr viel. Mehr Generationen, aber dann nicht mehr.
Ich bin meiner Muttersprache ein Stück näher gekommen. Längst versunkene Wörter und Sätze tauchen wieder auf. Manche Deklination holpert, manche Konjugation knirscht, aber ansonsten geht's. So fühlt es sich vermutlich an, wenn man nach Jahrzehnten wieder aufs Fahrrad steigt. Nicht ganz sattelfest, aber froh, dass man es noch kann. Etwas, das man mal mühelos beherrscht hat. Meine Muttersprache hat zwar das Sterbekleid an, aber sie ist, wie das Luxemburgische, an einen Traditionsstrom angeschlossen, der fast 1000 Jahre alt ist und im Fall des Letzebürgischen wohl noch lange stabil bleiben wird. Ganz so, als könne die Gegenwart sich im Rückspiegel der Vergangenheit erkennen.
Wenn Wörter versinken. Ein akustisches Memorial zum Siebenbürgisch-Sächsischen von Carmen Gräf und Martin Daske. Sprecher Oliver Brod, Erwin Schastock und Carmen Gräf. Komposition und Realisation Martin Daske, Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2016.